Hallo und willkommen zurück zu unserem Klimaschutz-Podcast. Wie immer neben mir sitzt der Papa.
Hallo.
Und ich bin die Lilly und wir haben heute zwei sehr besondere Gäste.
Ich glaube, Lilly, heute lernen wir richtig viel.
Ich hoffe.
Ich tu's. Der Land Steiermark Klimaschutz-Podcast mit Lilly und Axi auf Antenne Steiermark.
Wir sind im Das Liebig, ein super tolles Lokal im Univiertel in Graz. Und uns gegenüber sitzen die Vanessa und der David vom Das Liebig. Danke, dass ihr bei uns beim Podcast seid.
Voll gerne und danke, dass ihr uns gemacht habt. Es hat uns richtig gefreut.
Das Liebig ist ja nicht irgendein Lokal. Jetzt müsst ihr mal einer von euch erklären, was seid ihr, was macht ihr?
Wir machen klimafreundliche Gastronomie. Was das für uns bedeutet, ist, dass wir versucht haben, auf wissenschaftliche Art und Weise an das Thema heranzugehen, uns einen CO2-Rechner gefunden haben, der es uns ermöglicht, dass wir Lebensmittelemissionen für einzelne Gerichte berechnen und damit tatsächlich sagen können, das, was da jetzt auf den Tisch kommt, so wie der Teller ausschaut, wie viel Emissionen gibt er ab und damit auch sagen können, wie viel ist das im Vergleich zum europäischen Durchschnitt und damit sagen können, wie viel spart er ein. Und bei uns kommt grundsätzlich nur das auf den Tisch, was zumindest eine Einsparung von 50% an Emissionswerten im Vergleich zum europäischen Durchschnitt hat.
Ah, okay.
Das heißt, egal was ihr bei uns esst, das Gericht ist immer so gestaltet, dass 50% Einsparung ist. Wieso 50%? Zum einen mal bitte kurz überlegen, was das im Mobilitätssektor heißen wird, wenn jemand sagen wird, der Auto braucht morgen nur mehr einen halben Sprit. Das geht in der Ernährung. Das ist einfach nur Bewusstsein und was man isst und wie man isst.
Mhm.
Zum Zweiten, die Sache ist, dass Ernährung global gesehen ungefähr 33% von den Gesamtemissionen ausmacht. In Europa, wo wir doch mehr andere Emissionen als andere Länder haben, aber immer nur ungefähr Viertel. Mhm. Und wenn man das mit dem Verkehr vergleicht, es hat 2024 ja die Erhebung von der Stadt Graz gegeben, die Klimaerhebung, wo Fragebögen ausgeschickt worden sind, die dann ausgewertet worden sind von der TU. Und da drinnen steht das in der Auswertung dann, dass die Ernährung der Grazer, wenn man die halbieren wird, mal damit mehr reduzieren wird, dass der gesamte Verkehrssektor momentan ausstoßt von dem, was die Grazer und Grazerinnen zu produzieren.
Was, da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Also da war jetzt relativ viel.
Sorry.
Ich glaube, wer weiß viel, gell?
Ja,
so, nur ganz grob, nur zum Einordnen und zum Zusammenfassen. Was ist das Wichtigste, was ist da hängen geblieben?
Das Wichtigste war, glaube ich, dass, wenn man den Ausstoß von Ernährung halbieren würde, dass das so viel ausmachen würde wie der komplette Mobilitätssektor.
Ja? In der Stadt, in Graz?
In Graz, ja. Genau.
Der Grazer, nicht ja? In der Stadt.
Okay.
Der Grazer.
Okay.
Mhm.
Ja. Das war das Krasseste, was ich mir gerade gemerkt habe.
Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal zum Verständnis. Das heißt, würden alle so essen, wie ihr kocht?
Würden alle so essen, wie wir kochen, dann wird das gleich viel CO2 reduzieren, wie wenn der gesamte Verkehr der Grazer wegfallen würde.
Wegfällt.
Mhm.
Wie arg ist das bitte?
Mhm.
Aber warum machen das nicht alle?
Das fragen wir uns auch.
Ich glaube, die Leute haben es zu wenig am Schirm. Ich glaube, dass den Leuten über Jahre gesagt worden ist, das Autofahren ist so böse.
Und die Flugreise,
ist so böse. Aber dass Ernährung so einen gravierenden Anteil hat, das haben die Leute, glaube ich, einfach nicht am Schirm.
Lilly, was hast du am Schirm, so wie es der David sagt, was Ernährung und Klimaschutz betrifft? Was hast du für Wissen?
Ja, also ich weiß schon, dass das extrem viel ausmacht, aber natürlich, wie du gesagt hast, es ist halt, Mobilität ist irgendwie so das größte Thema, worüber am meisten geredet wird, finde ich. Und ich als Jugendliche kann bei Mobilität jetzt noch nicht so viel mitreden und bei Ernährung halt schon eigentlich extrem. Und ich glaube, dass das voll wichtig wäre, dass man das irgendwie klar macht, vor allem meiner Altersgruppe, dass wir mit Ernährung was so viel bewirken könnten. Weil wir halt immer so denken, ja, die Erwachsenen, die fahren halt mit dem Autos, die sollen das machen und so. Und das, also wenn wir das wüssten, wäre es, glaube ich, schon besser und wäre es viel leichter, das zu ändern für uns.
Ja, okay, ja schon. Was für ein Wissen rund um Ernährung und Klimaschutz hast du?
Ich glaube, der größte Punkt ist Fleisch, einfach alles, was Tiere betrifft. Und ich glaube, das ist so der größte Teil, was ich darüber weiß. Bei Gemüse und so, ja klar, regional einkaufen, saisonal einkaufen und so. Aber mehr weiß ich jetzt.
Wir sitzen mit den Vollprofis am Tisch. Ja, stimmt's, was die Lilly sagt?
Durchaus. Also ich wollte gerade sagen, da weißt du wahrscheinlich eh schon mehr als ganz, ganz viele, weil man sich natürlich jedes Thema auch immer gern schön redet. Das ist so ein gesellschaftliches Phänomen. Ja. Aber gerade der Aspekt Fleisch, ja. Allerdings gibt es tatsächlich auch Fleischsachen, die man durchaus essen kann, wenn man sich klimafreundlich ernähren möchte, weil es auch da, und das ist in jedem Bereich beim Thema klimafreundliche Ernährung so, immer die große Differenzierung gibt. Also da gibt es eine riesen Bandbreite. Das heißt, beim Rindersteak, ja, da fällt uns leider nichts anderes ein, als zu sagen, das findet schwer auf dem klimafreundlichen Teller. Hingegen gibt es Wildfleisch, also nicht aus Zucht, sondern wildes Wildfleisch, ja, das der Jäger geschossen hat, das damit keine Zusatz-CO2-Produktion von Züchtung, von Zufütterung, von Stallhaltung etc. hat, das damit mit beinahe null bewertet werden kann, wenn man unbedingt das Fleisch essen möchte. Oder ansonsten kleinere Tiere wie Geflügel. Also das Huhn hat auch viel weniger CO2-Emissionen als das Rind zum Beispiel. Das heißt, sogar da kann man es noch ein bisschen differenziert betrachten, aber als Faustregel zu sagen, tierische Produkte reduzieren, ist ein super Ansatz.
Bevor wir jetzt mit den nächsten Punkten weitermachen, möchte ich noch ganz kurz zum Rind und zum Steak. Das heißt, wir können uns das Steak auch wirklich nicht schönreden, in keiner einzigen Form.
Es gibt ganz, ganz wenige Optionen. Das geht jetzt aber wirklich tief in die Materie rein. Ja. Die eine Sache ist, also Rinder haben einen Wiederkäuermagen. Mhm. Dieser Wiederkäuermagen produziert im Verlauf des ganzen Verdauungstraktes Methan. Ungefähr 50% von dem CO2, das so ein Stück Fleisch in sich hat vom Rind, ja, ist das Methan. Um das kommt man nicht wirklich herum. Allerdings gibt es auch wieder Rassen, die mehr und Futtersorten, die mehr und die weniger CO2 verbrauchen. Das heißt, mehr Grünfutter, weniger Methan, mehr Kraftfutter, mehr Methan. Das heißt, zum einen bist du schon mal richtig, wenn das Tier auf der Weide steht, mhm, und Grünfutter bekommt, dann sind wir schon mal weiter herunten. Und die anderen 50% kann man natürlich beeinflussen. Aber ganz grundsätzlich ist alles, was vom Rind kommt, inklusive Milch, Käse, Butter etc., weil es geht ja nicht nur darum, dass...
Es ist jetzt nicht nur das Fleisch, sondern es ist alles, was dann quasi da rauskommt.
Genau, weil das, ja, Tier an und für sich der CO2 Produzent ist.
Okay. Und es ist ja nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die Milchkuh lebt und nach ihren 15 und Milch gibt und nach den 15 Jahren wird sie geschlachtet und daher gibt es das Steak.
Ja.
Sondern diese Milchkuh geht ja dann in die Tierfutterindustrie oder sonst, mhm, was, und das Steak wird ja nur dafür gezüchtet. Und ob du das Tier jetzt fürs eine züchtest oder fürs andere Produkt züchtest, kommt aufs Gleiche raus. Das Tier lebt dafür, dass du dann schlussendlich das Produkt auf dem, mhm, Teller hast.
Wenn wir da halt nicht diesen kompletten Kreislauf haben wollen können, da kann man, mhm, jetzt drüber diskutieren.
Wie traurig macht dich das?
relativ sehr traurig.
Es geht ja ums Bewusstmachen, ja. Mhm. Und es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, okay, ja, nein, nie mehr, oder? Nein. Darum geht's nicht. Ne?
Es geht, genau, immer um bewussten Genuss. Also.
Und das Ganze über einen längeren Zeitraum gesehen. Das ist das, was ich auch beim Thema gesunde Ernährung, weil ich Ernährungstrainerausbildung gemacht habe, immer darauf plädiere. Es geht nicht darum, jeden Tag den perfekten Gehalt von allen Mikro- und Makronährstoffen zu sich zu nehmen, sondern das über eine Woche, über einen Monat, übers Jahr gerechnet zu sehen. Und so kann man das auch mit dem Steak sehen, also ein Cheat Day zu machen und dafür sich zu überlegen, gut, an anderen Tagen macht man vielleicht einen veganen Tag oder konsumiert bewusst Nahrungsmittel, wo man weiß, hey, die haben einen super Einsparungswert. Da spart man wirklich, wir haben Gerichte auf der Karte mit über 80% Einsparung. Wenn man das ein paar Mal isst, dann ist das eine Steak zum Geburtstag oder keine Ahnung was, wenn man sich was verdient hat, durchaus ausgleichbar.
Bleiben wir bei dem, was, also nicht nur Fleisch, sondern auch der Rest. Bei der Lilly ist jetzt schwierig, du trinkst jetzt nur stilles Wasser, aber Vanessa, du hast einen Cappuccino, ich habe einen Cappuccino. Meiner ist mit normaler Milch, deiner ist, weil er anders, ich denke, es ist Hafermilch, oder? Ja. Wie schlecht ist jetzt, also er ist übrigens ausgezeichnet, danke, aber wie viel schlechter ist jetzt mein Cappuccino im Vergleich zu deinem?
Geschmacklich hoffentlich gar nicht.
Na, ja. Aber was jetzt die Milch betrifft, wie viel Unterschied macht das?
Der David hat da unser cooles Plakat liegen, wo man tatsächlich nachschauen kann, wo sich die einzelnen Produkte befinden. Das ist grafisch aufbereitet in Form von Kreisen, wo Lebensmittel vom CO2-Ausstoß zu verorten sind. Das heißt, okay, es gibt einen grünen Kreis, wo vor allem Gemüse und auch Hülsenfrüchte und Getreideprodukte drin sind, ja, wo man sagen kann, hey, das ist total fein, da braucht man sich keine Sorgen machen, bedenkenlos konsumieren. Einen weißen Kreis, das ist noch fein. Und dann gibt es weiter außen noch orange und rot mit Lebensmitteln, die nur sehr selten bis vielleicht gar nicht auf dem Speiseplan landen,
so,
sollten.
Und ich sehe jetzt ja, weil in meinem Eck da herum, ja, genau, ist ja, da ist ja fast wie Fleisch, ne, im roten Bereich.
Genau. Genau.
Aber auch gewisse Zuchtfische. Also das darf man auch nicht vergessen. Alles, was bei Fisch gezüchtet wird, seien es jetzt Garnelen oder seien es Austern oder was auch immer. Ja, das sind schon... Das
haben wir beide verloren, David.
Geschichten, die viel, viel schwieriger gehen als irgendein Wildfisch, weil man kriegt ja auch super Makrelen oder irgendwas derartiges aus Wildfang. Und das seht ihr mal, die Makrele ist beinahe in der Mitte.
Ja.
Ist aber tierisches Produkt.
Ja.
Und der Pangasius ist so weit außen, wie man sich nur vorstellen kann. Unter den Top 10 Nicht-Esse-Produkten.
Okay. Ja. Hast du es gefunden? Die Hafermilch
oben, genau, und die da ist der Haferdrink.
Also
und der
Haferdrink
draußen
ist quasi mitten im grünen Kreis.
Genau.
Und die.
Und da draußen ist die Vollmilch.
Die Vollmilch.
Also
ist
knapp
schon
heraus aus dem.
Aus dem, aus dem weißen, aus dem neutralen Bereich, genau. Aber schon in, also noch nicht im ganz roten, aber.
Und in Zahlen, CO2-mäßig, braucht es ungefähr das Vierfache. 75% Einsparung, wenn man zum Haferdrink greift.
Ja, arg.
Aber das spiegelt sich ja ganz schön in der Ernährungspyramide wieder, wo man ja auch Milchprodukte und auch Fleischprodukte nicht auf dem Basisbaustein-Level hat, was man jeden Tag in mehreren Ernährungsportionen zu sich nehmen soll, sondern beim wöchentlich oder in geringeren Mengen.
Also grundsätzlich ist einfach das, wie die Vanessa sagt, Ernährungspyramide, dieses alte Ernährungsschema, mit einmal in der Woche gibt es Fleisch.
Ja.
Das war so eigentlich das Optimum, wo wir alle noch gut mit Fleisch versorgen könnten und das aber mit dem Klima gut in Einklang bringen würden.
Ich möchte noch ganz kurz bei diesen Kreisen bleiben. Hat das einen Namen, das Ding?
Das heißt allyoucaneat.earth.
Okay.
Das ist von dem CO2-Rechner, den wir verwenden, von Eternity, gemeinsam mit Greenpeace arbeitet, und ist im Internet zu finden unter ayce.earth als gratis Download.
Wäre ja nichts dabei, wenn ich mir das runterlade und in der Küche, keine Ahnung, mit einem Dixo auf den Kühlschrank klebe und wenn man einkaufen geht, nochmal ganz kurz, okay. Gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Nein, verzicht vielleicht auf. Oder ich nehme eine Alternative, weil muss man jetzt immer verzichten? Nein, es gibt so viele Alternativen, oder?
Genau, das ist bei uns das ganz große Thema, dass wir von Anfang an gesagt haben, hey, Verzicht ist was, das zieht nie, das macht bei uns keinen Spaß.
Ja.
Aber Alternativen sind das große Stichwort und man kann so viele Sachen lässig ersetzen, ohne dass man es merkt. Das ist zum Beispiel in der Patisserie, also bei den ganzen Kuchen und Mehlspeisen, super einfach, die macht bei uns alle ich. Das heißt, ich kann genau erzählen, was wir da machen. Und zum Beispiel verwenden wir bei den meisten Teigen statt Butter Margarine. Das ist ein pflanzliches Fett, das hat eine total hohe Einsparung. Und klar, am Butterbrot schmecke ich schon, ob es eine Butter ist oder eine Margarine. Aber im Kuchen absolut kein geschmacklicher Unterschied. Das heißt, ganz viele Rezepte, die grundsätzlich schon mal ohne diesen tierischen Produktanteil auskommen, machen allein dadurch eine super Einsparung. Also wenn wir unsere Caterings durchrechnen, dann reißt der Kuchen meistens die Werte nochmal voll aus, weil halt viel pflanzliches Fett drinnen ist durch Ölrührteige, einfach nur, weil ein einzelnes Produkt ausgetauscht ist. Und das ist so einer der großen Tricks, die wir verwenden. Oder dass man statt am Reis einmal einen Getreidereis als Beilage macht, was man im meisten Risotto auch nicht großartig rausschmeckt. Gerade beim deftigen Kürbisrisotto oder so, wo eh der Kürbisgeschmack dominiert, da ist ein bisschen andere Körnergröße, je nach Getreideart, aber sonst kein großer Unterschied und bringt auch noch mehr Inhaltsstoffe mit sich.
Und es gibt aber im pflanzlichen Bereich auch sehr, sehr viele gute Nachrichten, was so sehr gute Einsparungswerte hat. Waldpilze haben super Einsparungswerte und wer hat was gegen Eierschwammelgulasch? Also die haben eigentlich so gut wie gar nichts. Da rechnet man genau die Fahrt in den Wald und wieder zurück, halt, damit das irgendwo drinnen im System ist, aber das ist marginal.
Weil du gerade Eierschwammelgulasch sagst, auch da noch ein quasi letzter Punkt, der bei der Aufzählung, wie man klimafreundliche Ernährung beeinflussen kann, noch zu nennen war, ist das Lebensmittelverschwendungsthema. Und zu dem Eierschwammerl-Gulasch passt hervorragend ein Semmelknödel aus Alpenweckerl, sodass man kein Altbrot wegschmeißen muss, weil klar, man kann auch die Semmelwürfel kaufen, vollkommen verständlich, aber auch in der Bäckerei, wenn man sie dort holt, ist es im Normalfall aufgeschnittenes Brot vom Vortag oder den Vortagen und somit hat man einen unnötig produziert und wird weggeworfen für gar nichts Faktor. Das ist auch einer der größten Faktoren in der Gastronomie, weil in der konventionellen Gastronomie ganz häufig einfach Massen an Lagerstand eingekauft werden.
Ein Drittel wird weggeworfen.
Weil immer alles da sein muss, weil generell irgendeine Garnitur am Teller geplant ist. Man kennt es vielleicht von früher, das Salatblattl mit der Tomate und der Gurke zu jeder Jahreszeit ohne Dressing, das nie wer angriffen hat. Es ist so ein, wenn man das auf 200 Essen am Tag rechnet, eine Menge an Salat, die weggeschmissen wird für gar nichts. Genau, das heißt, das ist so der vierte Punkt.
Lebensmittel wegschmeißen. Willst du erzählen, welche Haltung ich zu dem Thema habe, wie es mir geht, wenn irgendwas zum Wegschmeißen ist daheim, weil es schimmelig geworden ist?
Ja, also ich habe dann Angst. Also ich gehe dann in mein Zimmer, wenn der Papa was wegschmeißen muss.
Ich krieg die Vollkrise. Ich hasse das auch. Ja. Ich kann dir das nicht sagen. Da ist bei mir wirklich vorbei.
Schon wie rot da bist.
Diese eigene Dummheit. Und du bist recht. Ich merke gerade, wie es mir hasst. weil ich mich so ärgere. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir kaufen von irgendetwas, so wie genau Vanessa, genauso wie du sagst, wir kaufen zu viel und das, wir essen das Brot nicht auf, weil dann ist es halt nicht mehr so gut und dann möchten wir es nicht mehr als Jause mitnehmen. Ich schaue jetzt ehrlich extra dich an, Lilly. Und dann wird es schimmelig und dann ist bei mir echt, da möchte ich am liebsten gehen. Und das hasse ich. Das hasse ich wirklich.
Wir haben da auch im Lokal die Erfahrung, dass der größte Hebel einfach da wirklich der Einkauf ist. Also wenn man genau schaut mit dem, was man einkauft und lieber einmal öfter einkaufen geht, aber halt sie überlegt, okay, wofür kaufe ich das gerade? Sind das die Mengen, die ich tatsächlich essen werde?
Ja.
Ja, aber schaut, dass möglichst wenig überbleibt.
Ja, schon, aber wie schafft ihr es, weniger wegzuschmeißen als in der normalen Gastronomie, sage ich jetzt mal. Warum? Wieso schafft ihr das? Wieso schaffen das die anderen nicht?
Bei uns gehen manchmal Sachen aus. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass das gerade bei Mittagsangeboten kann es einmal passieren, wenn die in den ersten 2 Stunden vom Mittagstisch aufgegessen sind, dass sie aufgegessen sind, weil wir eben nicht diese Übermengen einkaufen. Und dann ist die Geschichte, dass wir ganz viel schauen, dass es Vernetzungen zwischen den einzelnen Bereichen gibt. Also dass es wenig Produkte und Nahrungsmittel gibt, die wir nur für ein spezifisches Gericht einkaufen, sondern die finden sich woanders wieder. Und nachdem wir wirklich vom Grundgemüse oder der Rohzutat wegarbeiten, haben wir dann viel leichter die Möglichkeit, die ungeschälte Karotte halt nicht in Gericht 1 zu verarbeiten, sondern weil es ungewürzt und roh ist, auch noch zu einer Cremesuppe, übrigens ein super Tipp für Gemüse, Überbleibsel.
Cremesuppen sind so die letzte Rettung, wenn es tatsächlich nicht mehr weißt, was du mit dem Gemüse machst, das dann im Kühlschrank knapp vor nicht mehr ist. Cremesuppe funktioniert immer noch. Also das ist
super cooler Tipp. Wir waren vorher bei Fleisch. Dann sind wir so ein bisschen in Richtung Cappuccino abgedriftet, der immer noch gut ist übrigens. Und ich mag sowohl Hafer als auch normal, also mir ist es wurscht. Was war, Lilly, was hast du vorher noch gesagt? Was hast du an Wissen?
Regional und saisonal.
Regional und saisonal einkaufen. Richtig, genau. Ist besser. Ich vernehme ein Nicken.
Ja, ist besser. Wobei jetzt kommt der Aber. Saisonalität. Nein, kein Aber. Wobei.
Gewichtung.
Wobei Saisonalität das viel, viel wichtigere ist. Die Regionalität, der Transport vom jeweiligen Lebensmittel ist verhältnismäßig wenig. Da kannst du plötzlich einen ganzen LKW, einen ganzen Container voll machen und fährst halt einmal von Italien auf.
Ja.
Und transportierst damit aber eigentlich eine riesige Menge für das, was so ein einzelner Mensch ist.
Ja.
Wenn du aber wärmen musst, also heizen musst, damit du ein Glashaus im Winter warm hast oder kühlen musst, damit du dein Zuchtbütz im Sommer die 15 bis 18 Grad zum Wachsen gibst, dann hast halt das Problem, dass das immer ein extremer Energieverbraucher ist. Also da gibt es die Ausnahmen, die dann die Energie aus nachhaltiger Quelle herbeiführen, aber der Großteil ist da einfach energetisch so, dass es CO2-technisch schlechter ist, als das Lebensmittel von woanders zu nehmen, wo es gerade reif ist.
Stichwort differenziert betrachten.
Die eine Ausnahme da ist, in den Obst- und Gemüsegeschichteln verstecken sich tatsächlich die Lebensmittel, die 2% oder 1% der Lebensmittel, die für 10-15% der Emissionen verantwortlich sind. Das ist all das, was mit dem Flugzeug transportiert wird. Wann auch immer irgendwas bei uns gerade nicht reif ist und aus Übersee kommt und dieses Ding in deinem Kühlschrank nicht 2 Wochen halten würde, ist es nicht mit dem Schiff kommen, sondern ist es mit dem Flugzeug kommen. Das sind Beeren, das sind Trauben, das sind Mangos, das sind Avocados, was auch immer. Nicht in der Zeit herkommen hat. Und bei den Sachen, da muss man ganz ehrlich sagen, sobald es mit dem Flugzeug transportiert ist, sind wir von den Werten her utopisch. Also das explodiert einfach.
Ja, also bei Früchten habe ich jetzt nicht so das große Problem. Das
du
ist
isst
ja
es
eher
nicht,
bei
du
dir.
Machst es nicht, ja.
Ja.
Du isst kein Obst? Nein, gar nicht.
Da habe ich das, die Reaktion, die ich erwartet habe. Ja, nein, esse ich nicht.
Gemüse?
Ja.
Ja?
Mhm. Obst, nein, ich weiß nicht, okay. Wieso, immer schon, seit ich ein Baby war, ich habe noch nie Obst gegessen. Kann
ja, doch, ist doch cool. Ist doch cool, hat eh weniger Zucker, wenn es das Gemüse ist.
Ja. Ja, und Bären ist aber so, seitdem ich mit diesem Klimaschutzthema beschäftige, also jetzt wirklich seit Jahren.
Stimmt, das ist krass, ja.
Für mein Klimaschutzmagazin auf Sendung bei der Antenne Steiermark. Ich habe mein Einkaufverhalten und mein Essverhalten schon geändert und verändert. Und ich verzichte auf die Beeren dann, wenn sie bei uns nicht reif sind. Hin und wieder habe ich einfach so Guster und so Lust zu will. Ich glaube, es war letzte Woche. Da denke ich mir, jetzt kaufe ich mal eine Schale Himbeeren, weil ich habe so Guster drauf. Da denke ich mir, ich muss jetzt nicht katholischer sein als der Papst, ja? Dann kaufe ich es mir halt einmal.
Entspricht am Steak.
Ja, ja, genau. Aber sonst gibt's es nicht mehr. Und es wäre so schön, wenn das viel mehr Menschen so machen würden, weil Angebot und Nachfrage, und wenn es die Leute mal kaufen, dann würde es das Ding genau. Auch nicht mehr geben, ja. Oder?
Das Zeug liegt nur bei Sparbiller und Co., weil wir es kaufen. Ansonsten liegt es da nicht.
Ja. Das ist so da gibt es, also ich veranschaulich das ganz gern mit einem Bild, wenn man beim Einkaufen sich vorstellt, mein Warenkorb, also mein Einkaufskörper, ist wie ein Wahlzettel, wo ich jetzt meine Stimme abgebe. Entscheide ich mich für das saisonale Produkt oder die flugtransportierten Beeren? Entscheide ich mich für Bio, weil das auch essentiell ist beim gerade Gemüse, wie es angebaut wird,
ja.
Und so weiter. Und so kann man das dann kategorisch durchgehen. Und das hat mir ganz häufig schon geholfen, dass ich mir gedacht habe, habe ich jetzt wirklich Lust darauf oder ist das nur einfach eine Gewohnheit, dass man halt zu dem oder diesem und jenem Produkt greift? Oder freut es mich viel mehr, wenn ich mir an der Kasse denke, wenn ich mir das anschaue, was ich da jetzt gerade aufs Band lege, was ich da gerade für coole Produkte, für schöne Auswahl, für yes, ich tue was für mein Gewissen, für unseren Planeten, für etc. pp., ob das nicht mir mehr gibt, als das, ich greife zu dem Backerl und zu diesem und jenem. Ist das Gleiche mit Convenience, kaufe ich das die Tiefkühlpizza oder entscheide ich mich vielleicht doch für das Gemüse und koche selber was draus und mache mir mal Pizza aus. Ich weiß wirklich, was für Zutaten drinnen sind.
Übrigens, weil wir jetzt so viel über selber kochen geredet haben, einer von meinen absoluten Lieblingsgerichten, weil es ja heißt, immer im Winter tue ich mir da so schwer mit, was kann ich kochen und da fallen ja Tomaten und Gurken und was weiß ich alles weg. Eine meiner absoluten Lieblingssachen ist ein Kohlkopf, ein Weißkohl oder einen ganzen Sellerie, so wie er ist, mit Öl zu besprechen, zugedeckt in den Ofen zu schieben, nach 2 Stunden wieder hinzugehen, das aufzuschneiden, irgendeine lustige Soße dazu, die einem gerade Spaß macht, und man hat ein super cooles Gericht. Einfach lang geschmortes, im Ofen geschmortes Gemüse macht so viel her.
So ein bisschen vergessenes Gemüse. Das ist was bei unseren, wir arbeiten viel mit kleinen bäuerlichen Betrieben zusammen, auch immer mehr kommt, dass die sich wirklich gegenseitig ein bisschen challengen, welche ausgefallenen Wurzelgemüse und Blattgemüse und cool. Kohlsorten werden jetzt angebaut, wo wir uns teilweise denken, okay, das habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht gesehen, aber das braucht man.
Ach so, okay, das heißt, da kommen dann irgendwie so unter Anführungszeichen alte Sorten wieder retour?
Genau. Also, und da bringt man dann neue Geschmäcker auf den Teller, weil sonst, klar, im Supermarkt und teilweise auch am Bauernmarkt sieht man halt immer die gleichen fünf Gemüsesorten jetzt im Winter. Jetzt wird der Kürbis dann langsam mau und dann sind so die, boah, da habe ich voll Lust drauf, Gemüse schneller mal weg, aber da kommt wirklich viel Cooles daher.
Wenn ihr einmal wirklich Sortenvielfalt haben wollt, weil es nicht weit von da weg ist, ein Partner von uns, bei dem wir extrem gerne kaufen, ist der Bauerngarten in der Ragnitz draußen.
Mhm.
Die machen da einen kleinen Gemüselandbau. Und die haben tatsächlich auf ihrem 0,25 Hektar, das ist 2500 Quadratmeter, also wirklich 9 Quadratmeter.
Ja, für Landwirtschaft nichts, ne?
Für Landwirtschaft gar nichts.
Traumgarten, aber für Landwirtschaft nichts, ja.
Haben die ungefähr 150 verschiedene Gemüsesorten. 150 Gemüsesorten, würde mal bitte irgendwer aufzählen, geschweige denn zählen.
Was? Echt?
Ja. Also die haben halt 17 Sorten Melanzani.
Okay. Und schmecken die dann alle irgendwie anders? Also wobei ich muss sagen, also Melanzani, da habe ich dann fast die Jacken schon an und bin bei der Tür draußen, ist nicht mein Lieblingsgemüse.
Ja,
es
sind nur 17 von 150.
Cool, kannst durchatmen.
Also merkt man da dann wirklich einen Unterschied?
Ja, definitiv. Also allein einmal schau da an, eine Ochsenherztomate, eine Cocktailtomate und eine normale Tomate, diese so Fleischtomate, die so
Ja, hast mich schon. Passt, stimmt, ja, du hast vollkommen recht. Weil du gerade vorher dein Rezept angesprochen hast mit dem, keine Ahnung, Sellerie, also ganz rein. Das steirische Klimakochbuch, kennt ihr das?
Wir haben ein...
Wie viele kommen von euch?
Zwei sind es. Es ist einmal ein Ofenfeta mit Kürbis.
Und das Ronentatar.
Einmal ist es ein Ronentatar.
Ein Ronentatar?
Mhm. Ja.
Boah, coole Idee.
Kann man das kurz erklären? Ich habe keine Ahnung, was Ronen sind.
Rote Beete.
Ach so.
Das rote, glitschige.
Oh.
Rote Beete, gehackt.
In roh und damit nicht glitschig.
Oh.
Ja.
Komplett anderes Mundfeeling.
Dann eine Marinade aus Dijon-Senf, steirischem Apfelbalsamessig. Da haben wir aus Straden einen 12-Jährigen, der macht das ganze Rezept nochmal besser. Dann ist noch drinnen, was haben wir da noch drinnen? Olivenöl.
Mhm.
Der meiste Aufwand ist es Ronenhacken. Und dann ist die Geschichte halt wieder.
Auch fein raspeln passiert. Könnt, wenn man es nicht macht.
Den man auch fein raspeln kann, wenn man es nicht unbedingt
unter der Hand verraten.
Und was ist das zweite nochmal? Was, irgendwas mit Kürbis und Feta, gell?
Genau, Ofenfeta. Der mit Kürbispüree und Kürbiswürfeln mit ein bisschen Salbei und danach Honig drauf im Rohr, im Pfandl geschmort wird und dann wie so ein schön gebackener, also nicht paniert gebackener, sondern.
Also ich habe jetzt übrigens Gustav auf beides. Du bist es, so wie viele Jugendliche, jetzt nicht extrem experimentierfreudig, was Essen betrifft. Erzähl einmal, wo geht's, wenn ihr jetzt unter euch irgendwo hingeht, um was zu essen und um euch zu unterhalten, wo geht's ihr hin und was esst ihr dort? Jetzt bin ich mal gespannt, wie dann quasi die Expertenjury zum Essen sagt.
Also ich schäme mich ein bisschen, aber so Fastfood-Ketten sind halt so die schnell, also wenn wir halt uns wo hinsetzen wollen und reden wollen und am Abend, vor allem wenn die Restaurants schon relativ zu haben, dann sind halt so extrem bekannte Fastfood-Ketten die praktischste Lösung, sage ich einfach mal so. Wir essen nicht immer was, muss ich auch dazu sagen. Wir setzen uns meistens einfach nur rein. Aber ja, kann schon mal dazu kommen, dass wir dort was essen.
Wenn wir jetzt den Klimaschutz betrachten, wie schlecht sind Fastfood-Ketten? Ich meine, es gibt Besseres, oder? Wenn wir jetzt ehrlich sagen.
Die gute Sache an Systemgastronomie, muss man schon sagen, ist, dass die meistens ihr Lebensmittelmanagement ziemlich gut im Griff haben. Das heißt, da ist wahrscheinlich die Lebensmittelverschwendung niedriger, als wenn man jetzt ins durchschnittliche Landgasthaus gehen würde.
Effizient gearbeitet wird.
Und dann ist auch dort so, dass ja die Auswahl an pflanzlichen Produkten durchaus da ist und durchaus nicht einmal von jedem verschmäht wird, weil er nimmt keine Pommes dazu. Also da kommt es dann halt wieder extrem drauf an, was man sich so nimmt und welche Qualitäten man seinem Körper zuführen möchte, ist ja jedem selbst überlassen.
Mhm.
Dass Frittieren nicht wirklich energieschonend im Herstellungsprozess dann nochmal ist. Also
und die Überlebenschancen von Vitaminen nicht ganz so hoch.
Wir holen wieder die Kreise mit den Lebensmitteln.
Auch die Kreise von den Lebensmitteln sind da drauf. Die Kartoffel ist bitte
voll in der Mitte,
also fast grün, 12. Mit 144 Gramm CO2. Die Pommes sind dann schon ein bisschen weiter heraus aufgrund der Zubereitung.
Okay.
Mit 1739 Gramm, das heißt, da haust du mal das Neunfache noch durch die Zubereitung drauf.
Aber gut sind's schon.
Problem beim Frittieren, Hauptproblem ist, dass das Öl ja nicht ewig lang haltet und das Öl ja dann entsorgt werden muss. Also das wird ja nicht konsumiert, sondern das Öl wird dafür hergestellt. Und auf der anderen Seite so eine Gastrofritteuse, die zieht Strom ohne Ende. Also die hängt im Starkstrom und die frisst auch Starkstrom.
Auch dafür daheim so ein kleiner Austauschtipp, weil wer liebt nicht Erdäpfel?
Ja.
Also in Österreich zumindest. Und Pommes und was man daraus machen kann, statt dass man es frittiert, dass man es im Backrohr macht.
Ja,
also mit ein bisschen Öl drüber und machst
Ofenwedges.
Absolutes.
Es schmeckt mir persönlich auch einfach besser als die bisschen lätschgerten Pommes, voll. Die man dann häufig auch. Ja doch irgendwas Beiler gekriegt.
Sag, was ist da? Also das kennt man jeden Tag.
Das wirklich, also ich kann mich reinlegen. Das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das haben wir mindestens zweimal in der Woche mindestens. Vor allem es geht schnell und es schmeckt unfassbar gut. Mhm. Es ist super. Ich liebe es. Karotten,
Zucchini, Sellerie in Streifen, in Stangen, was auch immer.
Für mich ist wichtig Knoblauch und Rosmarin drüber. Das ist bei mir der Standardwürze.
Ja, bei Knoblauch wäre ich voll bei dir. Ihr wollt das beide nicht, gell? Die Mama und du, ihr seid jetzt nicht, also zu viel geht nicht und mir kann es nicht viel genug sein.
Aber das Backblech ist groß, war Eck.
gibt's irgendwas, was man der Jugend mitgeben können? so in Sachen klimafreundliche Ernährung, woran man, was man so an, als Gedanke mitnehmen kann?
Wenn du schon weißt, dass du es nicht essen wirst, weil du es nicht magst oder so, dann, oder was auch immer, dann kauf es nicht oder nimm es nicht von zu Hause mit. Also ich kann mich erinnern, wie oft bei mir früher das Jausenbrot einfach unangerührt geblieben ist, weil ich...
Hast du den Blick jetzt von der Lilly an mich?
Ja. Weil ich zur Mama nicht sagen wollte, hey du Mama, ich werde das nicht essen. Da kaufe ich mir lieber mit meinem Taschengeld was, aber ich mag gerade nicht oder es ist gerade nicht cooler, Jause mitzuhaben oder was auch immer. Also das ist einmal so die erste Geschichte. Reduziert es einfach, wo auch immer es geht, Lebensmittelverschwendung. Und es ist schon ganz viel anderes verziehen. Also wenn wir die runterkriegen und Drittel ist es in der Gastronomie, im Haushalt ist es nicht viel anders. Wenn man da die 25% Lebensmittelverschwendung auf 5% reduzieren können, dann sind 20% von den Gesamtemissionen schon mal weg, ohne dass irgendwer irgendwas verloren hat. Also der Einzige, der was verloren hat, ist derjenige, der es da verkauft hat, weil der nichts dran verdient hat, aber ansonsten ist es unnötige Ressource. Also von dem her wäre meine Nummer 1 Geschichte, schaut's wirklich drauf, dass so wenig wie es irgendwie könnt wegschmeißt.
Und die andere Geschichte, die ich vielleicht noch raten würde, ist dieses Thema, man hat eine eigene Stimme und man hat Recht auf Information, dass man das nutzt. Also wenn ihr irgendwo essen geht, einmal zu fragen, wo kommen die Sachen her? Mhm. Weil da haben wir auch gerade drüber geredet, macht einen großen Unterschied. Das heißt, dieses Thema, was viele sagen, ja daheim esse ich nie Fleisch, aber dann im Gasthaus, ist meiner Meinung nach eher zum Abraten, weil ganz häufig ist im Gasthaus nicht so leicht nachvollziehbar, wo das Fleisch herkommt. Und daheim kann man sich ganz bewusst entscheiden, dass man das ganz streichelzart gehaltene Bio-Öko-Freiland-Rind kaufen kann und sich da sein Steak auf die Art und Weise zubereiten kann. Und man weiß, okay, da steckt wirklich was Gutes drinnen, auch vom gesundheitlichen Aspekt her.
Noch nie hinterfragt, wo das Essen im Gasthaus
ist. Genau, und da denkt man häufig gar nicht drüber nach. Und wir können kaum mehr eine Karte anschauen, ohne uns zu denken, na, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch oder niedrig, dass es keine gescheite Herkunft hat. Und wenn aber ganz viele Leute danach fragen und eben auch junge Leute das hinterfragen und gerade bei den kritischen Produkten, sage ich ja mal, sich überlegen, wo kommt es her? Und dann auch vielleicht bewusst sagen, boah, na, also wenn ihr mir nicht sagen könnt, wo das herkommt, entscheide ich mich vielleicht einmal aktiv dagegen, wenn es eine coole Alternative gibt und man weiß, das mag man selber sehr gern, dann macht es schon auch einen Unterschied. Das ist gleich wie beim Einkaufen. Wenn es keiner mehr kauft, dann wird es irgendwann nicht mehr im Sortiment geben. Und im Umkehrschluss, wenn da auch von der Konsumentenseite Interesse da ist, merken dann auch die anderen Lokale hoffentlich, dass da ein Bewusstsein wächst.
Danke. Wollt ihr noch irgendwas sagen, außer kommt zu uns essen, weil bei uns ist besser?
Wenn ihr zu uns kommt, keine Sorge, wir quatschen euch nicht mit dem Zeug zu, sondern ihr kriegt einfach nur gutes Essen.
Das probieren wir mal aus, gell?
Ja.
Okay, danke vielmals.
Ich tu's, der Land Steiermark Klimaschutz-Podcast mit Lilly und Axi auf Antenne Steiermark. Eine entgeltliche Einschaltung der steiermarkischen Landesregierung Ressort Klima.